Spusicast.
Spusicast, ein Podcast über Polyamorie auf Alpenländisch. Mehr Liebe im Gespräch.
Im Spusicast sprechen wir über polyamore Leben und konsensual non-monogame Beziehungsthemen, über das Wachsen und Lernen und über den Spaß im Leben.
Dies ist ein Podcast über Liebe im weiteren Sinn und kann sexuelle Sprache enthalten.
Minderjährige dürfen diesen Podcast nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten hören. Wer diese nicht hat, holt sie sich bitte vorher und dreht bis dahin ab.
Der Gspusicast ist unter den Creative Commons lizenziert. Du kannst diese Sendung gerne weitergeben, jedoch nur unmodifiziert, unkommerziell und mit expliziter Namensnennung von Gspusicast und allen, die an dieser Sendung teilnehmen.
Du hast eine Frage, kritische Anmerkungen oder würdest dich freuen, wenn wir über ein bestimmtes Thema ausführlicher sprechen? Dann schick uns eine Nachricht.
Alle Episoden, Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage gspusi.free-creatives.net.
Ich bin hier jetzt diesmal im Wohnzimmer von Achim Miriam. Wir sitzen hier in Zürich diesmal. Aber du bist gar nicht ursprünglich von hier, sondern aus Wien. Und ich bin gerade im Zuge von einem Kurs hier nach Zürich gekommen und habe mir gedacht, ich nutze gleich die Gelegenheit, um mal wieder mit dir zu reden. Und das ist jetzt für uns jetzt wieder ein weiterer Beitrag in der Reihe von Polyporträts von Menschen, wie sie leben und so weiter. Magst du kurz mal eine Intro geben, wie du zu Polyamorie gekommen bist? Weil das ist ja jetzt nicht was für dich ganz neu ist, sondern schon länger bekannt und so weiter.
Ja, herzlich willkommen hier. Gerne, das mache ich gerne. Ich habe eigentlich mir nie früher als junger Mensch oder Jugendlicher nie Gedanken gemacht über wie ich jetzt bin und was für eine Schublade ich jetzt gehen muss. Und ist das halt losgegangen. Ich habe mit 18 meinen ersten Freund gehabt und da habe ich mich auch nicht gefragt, ob ich schwul bin oder bi oder was auch immer, sondern das war ein Mensch, den habe ich nett gefunden und der hat sich um mich gekümmert. Damals fand ich das sehr schön, dass sich der Mensch um mich kümmert. Mhm. Und so ging das los. Und das war damals schon nicht so monogam. Es war auf jeden Fall sexuell offen, weil dieser mein Freund damals am Anfang. Er war meine erste Beziehung und ich war seine erste männliche Beziehung oder mit 18. Ich war 18, ja 28. Und irgendwann hat er halt Bedürfnisse gehabt, die ich nicht erfüllen wollte oder erfüllt habe. Das heißt, das Bedürfnis in dem Fall in der Sexualität nach Analsex, und das hat mich damals, war das nicht für mich. Und dann war das klar, dass es okay ist für mich, dass er sich jemanden sucht, mit dem er das machen kann. Das war gar keine Frage, warum soll ich einem Menschen was verbieten, was er möchte, wenn er das anders wie haben kann. Das war für mich ganz normal. Ich habe diesen Besitzanspruch nie gehabt. Vor allem, wenn ich mich genährt und wohlgefühlt habe in der Beziehung, dann habe ich nie Probleme gehabt mit den Freiheiten in der Beziehung, die jemand irgendwo anders hat. Und das war der Anfang, also es war dann sexuell offen. Ich habe dann später andere Beziehungen gehabt, mehrheitlich mit Frauen. Und dann dort habe ich auch gesagt von vornherein, okay, ich habe auch so ein Bedürfnis nach einer sexuellen Offenheit, aber ging es mir damals rein um die sexuelle Offenheit. Und dann im Jahr 2008, kurz davor, haben lauter Leute gesagt, ja, zwei Freunde von mir waren mit derselben Frau zusammen, und dann poppt überall dieses Ding auf, plötzlich, weil alle darüber gesprochen haben, 2006, 2007.
Also Polyamorie ist da schon genannt worden?
Ich glaub,
oder
ist
es so offene Beziehung?
Ich glaube, es war Polyamorie. Es war wirklich, ich weiß nicht, ob es genau der Begriff war, aber es war schon was in der Art. Ich gedacht, hey, warum kommt der Freund mit dem Thema und die zwei haben das und was ist da los? Da was irgendwas passiert plötzlich, wo sich was verändert, das habe ich ja noch nicht gehört vorher. Und dann wirklich 2008 habe ich über eine Dating-Webseite über einen netten kennengelernt und dieser Mensch habe ich dann getroffen. Sie war aus Frankfurt am Main. Dann hat die mir gesagt, du, ich gehe jetzt auf dieses Poly-Dingsbums. Das ist in einer Woche. Und ich so, ah, cool, ich glaube, ich melde mich da auch an. Das war damals noch möglich, dass man eine Woche vorher sich anmeldet und was kriegt. Du lachst, du weißt nämlich genau, dass das nach einer Woche ist es nämlich ausgebucht und nicht eine Woche vorher noch einen Platz kriegen.
Ja, meistens ist es noch am gleichen Tag jetzt schon ausgebucht,
so schlimm,
das Poly-Treffen. Also wir sprechen jetzt über das Paar, oder?
Genau, Paar.
Ja. Genau, ja. Das Paar ist ein überregionales Poly-Treffen, wo Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kommen. Und meistens ist das Treffen irgendwo in Deutschland, ein mehrtägiges Treffen, wo in einem Seminarzentrum oder so 130 bis 160 Leute zusammenkommen. Und das Ganze ist selbstorganisiert, das heißt, alle Leute können selber entscheiden, ob sie Workshops geben, ob sie irgendwelche Aktionen miteinander starten. Und es findet dort ganz viel überregionale Vernetzung statt, auch für Leute, die Poly-Stammtische und Treffen organisieren. Und ja, es ist eine sehr herzliche Atmosphäre und sehr schön. Und da gehe ich auch selber gern hin. Und wir haben uns ja auch auf einem Paar kennengelernt, vor vielen Jahren. Und dann bist du damals schon drauf gekommen, dass es das gibt. Das ist toll. Ich bin erst viel später drauf gekommen, dass es das gibt.
Es hat mir auch 2007 oder früher, ein guter Freund Felix hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Hier, das ist dann The Ethical Slut. Und ich so, aha, The Ethical Slut. Ich habe das sogar noch nicht vergessen zurückzugeben. Das ist noch in meinem Bücherregal, das Buch. Steht Felix vorne drin, das ist der Freund. Das war so, damals war die Zeit, das hat sich alles verdichtet. Ich hatte Freunde, die aus der Informatik kommen, die sehr auch connected mit San Francisco und so sind. Mhm. Das ist da schon rüber geschwappt von Amerika damals. Und ich war auf meinem ersten Panis oder dritte, was es gab, glaube ich. Und da waren 50 Leute.
Ja.
Im Kuckucksnest hieß das damals. Das war urschön. Mhm. Das waren die Anfänge quasi. Also. Mhm. Die Anfänge von diesen Dingen. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich dann da gemerkt habe, aha, ja, das kann ja überhaupt. Man muss sich ja gar nicht künstlich einschränken. Ich hab halt das für mich, das kam halt bei mir aus der Situation heraus, ne, dass ich gar nicht so weit gedacht habe, dass da noch was anderes möglich ist oder ich auch keine Leute gefunden habe, die sagen, oh ja, das finde ich jetzt super, vielleicht wäre ich da schon früher drauf gekommen. Aber meistens, wenn irgendwas auf mich zugekommen ist, was Interessantes, habe ich es mir angeschaut. Ja, es war auf jeden Fall sehr schön, das erste Treffen, das war ganz klein und familiär. Es gibt ja jetzt auch die kleinen Treffen, die 50 Leute treffen und die 100, 150 Leute treffen. Ja, so war das. So bin ich eigentlich drauf gekommen. Also es war so ein schrittweiser Prozess. Es war eine sexuelle Offenheit, die dann zu einem, ja, man kann ja das, es gibt ja gar keinen Grund, sich da irgendwie einzuschränken.
Mhm. Okay. Und es ist jetzt einfach bei dir sehr schwer überhaupt, das alles einzugrenzen, weil das von Anfang an so offen war. Was hat denn für dich Polyamorie eigentlich ausgemacht? Was war das, wo du gesagt hast, das ist für mich wichtig am Poly sein, oder?
Ich würde dazu eine kurze Geschichte von einem Bahntreffen erzählen.
Ja.
Ich habe dann auch auf den Bahntreffen immer wieder Partner kennengelernt, Partnerinnen, Erfahrungen gemacht, schöne Erfahrungen. Und eine dieser Es war ein ganz besonderes Bandreifen. Ich habe da jemanden kennengelernt. Also es war witzig, sehr magisch. Ich habe jemanden gesehen, habe diesen Menschen angeschaut, gedacht, ja, du, mit dir will ich, das ist cool. Und dann bin ich wirklich auf die Person zugegangen und es ist wirklich losgegangen, was ist gestartet. Und es gab einen Moment, wo mir dann wirklich so die Bestätigung gegeben hat, wow, ich will mit dieser Person weitergehen. Mhm. Und es war so, ich war in einem, aufgrund von verschiedenen Dingen, die passiert sind, war ich in einem Zweibettzimmer. Es gibt nicht so viele Zweibettzimmer in diesen Orten. Es ist also schon Luxus. Und ich war mit jemandem aus der Schweiz im Zweibettzimmer und der hatte gerade Stress und Traurigkeit in einem Beziehungsende. Da war gerade was Schwieriges. Beide waren da, aber nicht im gleichen Zimmer, die hätten zusammen sein sollen. Und ich habe aber mit dieser Person, die ich an dem Treffen kennengelernt habe, bin ich dann im Bett gelegen, nebeneinander, in dem Zweibettzimmer. Mhm. Und wir haben uns, waren so miteinander und man hat sich halt, wir haben uns so gefreut und so aneinander gekuschelt. Und dann kommt dieser Mensch rein, der natürlich, mit dem ich gemeinsam im Zimmer bin, und dann wollte er gerade wieder rausgehen. Und in dem Moment war es spannend, war diese, ich nenne es so einen Liebesstrahl, ja, der Liebesstrahl, den wir aufeinander so gerichtet haben in unserer kleinen Liebesblase. Da siehst du, ein Mensch kommt rein und ihm geht es nicht gut. Und dann hast du gemerkt, wie sich unsere Liebesstrahlen auf diesen Menschen richten und ihn einladen und haben ihn zwischen uns eingeladen ins Bett und haben Zeit mit ihm verbracht. Und da habe ich gemerkt, das war ein ganz besonderer Moment, ja, wo ich gemerkt habe, dass meine Liebe zu ihr über die gemeinsame Liebe, die wir für den Menschen haben, mhm, dass ich sie spüre über das und dass die Tatsache, dass sie in dem Moment einfach offen ist und ein offenes Herz hat für diesen Menschen, dem es gerade nicht gut geht, das war so stark, ich weiß nicht, das ist schwer, mhm, zu beschreiben, das war so eine indirekte Liebe über das Gemeinsame, mhm, für jemand anderen da sein. Mhm. Und das beschreibt für mich sehr gut die Polyamorie. Mhm. Ich möchte nicht mit einem... Mir ist wichtig bei Menschen, denen ich emotional sehr nah bin und die ich liebe, das, im Idealfall, das sind Freunde, wie auch immer man die Menschen nennt, Partner, Partnerinnen. Ich will nicht das Haupt- und einzige Ziel dessen deren Liebe sein, sondern mir ist es wichtig, dass deren Liebe in die Welt strahlt und ich glaube, das ist notwendig, damit es eine bessere Welt gibt, mhm, und damit es uns besser geht miteinander. Und diese, das ist mein, so fühle ich. Mhm.
Schön. Und dann habt ihr einfach mit ihm zum Beispiel einfach gekuschelt und geredet. Wir haben Zeit verbracht,
genau, und haben uns angehört, wie es ihm geht und, mhm, weil ich fand das, ja. Ja, wir haben uns ja frisch kennengelernt. Also meistens sind ja, ich sage das gerne so, zwei Menschen, die ineinander verliebt sind, sind für eigentlich nichts außer füreinander zu gebrauchen. Manche nennen das auch New Relationship Energy, aber das war was anderes da. Mhm. Das war sehr schön. Und zum Beispiel, also was ich halt in dem Kontext sage, ist halt, mir ist es, auch wenn ich vielleicht Menschen unterschiedlich liebe, habe ich keine Hierarchie. Also ich will für meine Freunde gleich da sein wie für einen romantischen Partner, Partnerin. Das ist keine Hierarchie für mich. Es gibt manchmal Sachen wie vielleicht, wenn ich jetzt ein Bedürfnis habe zu kuscheln, dass ich vielleicht lieber jemanden treffen will, der auch kuscheln will mit mir. Das ist okay, das kommt vor. Aber ich spüre für die Menschen meine Freunde Liebe. Und das ist mir in der letzten Zeit ganz klar geworden, dass das ein ganz starker Fluss ist. Also, und mir auch eine gute Freundin, die ich sehr lieb habe, wenn ich sie anschaue und sie mich anschaut, ich spüre Liebe, ich habe Glücksgefühle, es geht mir gut. Das ist so. Und ja, das merke ich einfach für mich. Ja, ich mag nicht hierarchisch leben. Ich finde Hierarchien, manchmal ergeben sich Dinge aus dem, wie das Leben gerade fließt. Mhm. Aber ich finde Hierarchien, für mich passen Hierarchien nicht. Nein. Mhm.
Ja, Würdest du dich dann auch als Relationship Anarchist bezeichnen? Ist das ein Begriff, den du gerne magst?
Ich kenne den Begriff, ich finde ihn lustig. Ich mache mich gerne lustig darüber. Ich verarsche die Leute immer, die das verwenden. Ich sage, oh Gott, ein Anarchist, passt auf, der bringt durcheinander. Der hat mit jedem Sex, schreckliche Menschen, die nehmen keine Rücksicht, ganz schlimm. Das ist es natürlich nicht, ich denke. Also ich finde diesen Begriff von dem Freund von mir sehr gut, der sagt, dass es halt bei Anarchie um Herrschaftsfreiheit geht. Also ich will nicht über andere herrschen, ich will nicht über dich herrschen, ich will nicht, dass du mich über mich herrschst und ich werde alles tun, damit das für mich funktioniert. Und das ist für mich wichtig. Und ich sage Leuten halt auch, ich komme mit der Manual, diese Hierarchie gibt es bei mir nicht. Wenn du für mich der allerwichtigste Mensch sein willst, dann such dir einen anderen Menschen bitte. Aber ich weiß, ich werde für die Menschen, die ich lieb habe, da sein. Punkt. Da gibt es no questions asked. Aber ich mag den Begriff Relationship Anarchist. Der ist mir zu überladen. Ich frage mich manchmal, mag ich überhaupt Polyamorie als Begriff? Ich verwende ihn. Ich finde Labels nett, ist okay, damit man sich irgendwie erschnuppern kann, was man für ein bist du von derselben Sippe oder so. Aber zum Schluss, dann redest du mit 5 Poly-Leuten und jeder lebt irgendwie anders. Und die einen schnallen nicht mal, dass wenn du hierarchisch Poly lebst und nicht aufpasst, was du machst, dass es extrem schmerzhaft sein kann für die Secondaries. Und so Sachen, wo ich manchmal einfach, dann rede ich mit Leuten über die Basics, ja, und dann in dieser Poly-Rederunde und dann sagen mir manche Leute, ja, das ist doch Theorie und so. Nein, das ist nicht Theorie. Wenn du nicht weißt, was du machst, kannst du ganz viel dummen Schaden anrichten. Ich möchte sehr frei sein, aber mir ist wichtig, das in einer Bewusstheit für meine Handlungen zu tun. Und ich mache ja alle Fehler.
Ja, klar. Ja.
Aber ich finde einen lustigen Begriff und ich würde eher sagen, ich bin vielleicht ein Relationship Punk oder so.
Ja. Ja, diese Begriffe sind so eine Sache. Und jetzt gerade, wie gestaltet sich jetzt gerade dein Leben? Ich glaube, aktuell hast du keine romantischen Beziehungen,
nein,
oder?
Nicht, nein, nein. Ich hatte letztens eine sehr wilde, spannende Nacht mit jemandem und dachte, oh, vielleicht. Und dann war halt das unterschiedlich, ne? Der Mensch hat halt das gerade genossen. Und das waren tolle 18 Stunden. Und dann habe ich mich halt immer wieder mal gemeldet und dann war halt klar, das stresst den Menschen. Und dann war halt aufgrund von dem, dass ich mich immer wieder mal gemeldet habe, alle 3 Tage oder was auch immer, war der Mensch und sagt, okay, ich möchte lieber doch nicht treffen. Für mich ist halt Kommunikation wichtig. Also ich habe schon überlegt, hey, melde ich jetzt weniger? Und dann gab es aber wie so einen Punkt, wo ich gedacht habe, also ich darf nicht zu strategisch sein, sonst habe ich am Schluss was an der Backe, was für mich gar nicht stimmt. Also sonst gebe ich mich als jemand aus, der ich nicht bin, bin dann mit jemand, der nicht zu mir passt und dann fliegt das eh früher oder später auf. Darum habe ich so das gewählt. Und es hat mir eben auch gezeigt, ich habe halt jetzt relativ länger ohne Sex, also nur Sex mit mir selber gehabt, mit keinem anderen Menschen. Und mir ist halt aufgefallen, dass es halt irgendwann sehr friedlich wurde. Doch Sexualität hat schon eine hohe Bedeutung für mich in meinem Leben und ich habe da auch viel probiert und experimentiert, aber es ist dann so, dass es halt irgendwann, wenn man es nicht praktiziert, einschläft, das Ding. Und dann ist es recht friedlich. Ich habe gemerkt, in der Zeit, wo ich keine romantischen Beziehungen hatte, hat sich alles stabilisiert, ein bisschen beruhigt und weniger wirblerisch gewesen für mich. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass das halt mich sehr stark bewegt mit einem anderen Menschen, wenn das auf der Ebene läuft. Und jetzt, wo das passiert ist, habe ich gemerkt, dass the beast awoke, oder? Es ist aufgewacht. Und dann so, oh, ja, ich will das wieder und so, aber okay, aber ich kann es ja nicht alles auf die Person projizieren. Und manchmal ist es ein bisschen mühsam, so viel Bewusstheit zu haben und so.
Ja.
Weil dann so viel abgeht und denkst so, ah ja, kann ich es nicht einfach irgendwie laufen lassen. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass es auch den, dass ich, das halt ein Teil von mir, dass ich das so richtig schlafen gelegt habe und gesagt habe, hey, wenn das jetzt das war mit dem Sexleben, dann ist das so. Ich war so komplett so, alles okay, wir können das jetzt lassen, wir können das Sexleben als Schlafen leben. Wenn das nicht mehr aufsteht, dann ist es auch okay.
Okay, das wäre eine recht frühe Pensionierung des Sexlebens.
Ja, aber dann war ich auch nicht bereit, irgendwie mir einen Haxen auszureißen, um das... Ich meine, was mir am wichtigsten ist, ist einfach schöne Interaktionen mit Menschen. Mhm. Und wenn ich einen Menschen treffe, ich kenne viele Leute, die sagen, ich weiß sofort, ob ich mit jemandem Sex haben will oder nicht. Ich weiß es eigentlich so gut wie nie. Vielleicht wüsste ich es, wenn ich unbedingt keinen Sex haben will. Aber ich weiß es nicht. Und ich denke mir immer, ich will halt schauen, was mit dem Menschen möglich ist und nicht, was ich mir einbilde, was ich mit dem Menschen haben muss, weil der Mensch mir gut gefällt oder dies oder das. Und zum Schluss bin ich dann meistens happy mit der Situation. Und jetzt mit der Strategie oder wie ich halt bin, ist da nicht so viel rausgekommen. Oder ich gehe halt dann auch nicht, ich lerne auch nicht laufen, neue Leute können, aber doch immer wieder. Und für mich ist es aber auch keine so eine Priorität, für irgendwas zu pushen. Und da kommt halt unterm Strich, dann ist das rausgekommen. Ich war auch sehr viel mit mir beschäftigt, habe meine Verhältnisse zu mir verbessert, meine Selbstliebe ist stark gewachsen. Diese Dinge. Aber ja, es wäre eine frühe Pensionierung, du hast schon recht. Und jetzt ist es halt wieder wie erwacht und ich mir dachte so, okay, das ist jetzt zwar total nice und ich habe das genossen, aber jetzt ist da auch wieder was, so eine drängende, ziehende Kraft. Ja. Mhm. Und ich finde die auch schön, das ist was Schönes. Ich bin durchaus ein sexpositiver Mensch, der Sex toll findet. Aber das ist auch ein bisschen stressig, diese Kraft für mich.
Ja, ist auch anstrengend irgendwo.
Genau.
Ja. Also, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist jetzt im Prinzip die sexuelle Komponente.
Genau.
Und wie gestaltet sich das jetzt auf der emotionalen Ebene für dich? Weil du gesagt hast, dass eigentlich Freundschaft, also dass du Freunde eigentlich auch liebst, also Menschen, mit denen du befreundet bist.
Ja.
Das heißt, diese Ebene, ist die für dich jetzt irgendwie, wie gestaltet sich die jetzt für dich?
Die ist sehr befriedigend. Das war ja, seit ich das erkannt habe, dass da Liebe auch fließt und so. Ich weiß nicht, ich habe halt jetzt mittlerweile, haben sich meine Freundschaften so gestaltet und ich habe Menschen getroffen, wo ich diese Liebe auch ganz stark spüre, wo auch ganz viel so aus, also es ist so ein Austausch da, so ein, es muss gar nicht viel sein, aber es ist so ein tiefes Interesse füreinander da, es ist so ein emotionales Miteinandersein da. Das ist interessant, dass das einfach für mich die in vielerlei Hinsicht die emotionale Komponente von romantischen Beziehungen abdeckt. Mhm. Also ja, das ist abgedeckt. Ich fühle mich geliebt, ich liebe, ich habe diesen Austausch. Es gibt diese Menschen in meinem Leben.
Voll schön.
Das ist das Einzige, was ich nicht lebe, Sexualität, oder wo halt sehr runtergefahren ist bei mir. Und ich finde es auch nett, das wieder mehr zu leben. Aber ich sehe auch gerade nicht den Weg dorthin. Also wie... ohne dass ich mich jetzt selber komplett stresse und irgendwie auf eine rasende Suche gehe nach etwas, wo aus meiner Sicht man nicht einfach so findet. Mhm. Weil für mich ist halt diese... Ich habe das schon ausprobiert, auch mal mit Menschen Sex zu haben, wo ich jetzt nicht so eine zwischenmenschliche Verbindung hatte. Und das ist eigentlich nie... Also ich funktioniert nicht gut für mich. Weil ich habe halt dann das Bedürfnis zu connecten und das ist vielleicht auch erhöht nach einem Orgasmus oder nach dem Sex und dann habe ich auch manchmal, das stimuliert mein Hirn extrem, dass es dann so denkt und ja, kreativ und go. Und wenn ich da halt so ein Gegenüber habe, wo ich so gar nicht andocken kann, dann werde ich ganz traurig. Mhm. Deswegen ist es nicht so ganz für mich. So.
Ja, da schießen dann die Bindungshormone ein und dann ist keine Bindung vom Gegenüber gewünscht und dann ist es eigentlich auch nicht das, was man will.
ja, es geht halt bei mir viel über die Kommunikation. Und darum habe ich gemerkt, dass diese Mensch, ich war jetzt super begeistert und ich so, ah, wie cool und wie lustig. Und die hat mich angeschrieben auf irgendeiner Event-Plattform und das war alles so cool, das war echt wie aus dem Film. Das war so ein wilder Trip, ja. Mhm. Und hat halt dann irgendwann im Bett gelandet bei ihr zu Hause. Geendet. Und wir haben auch einfach 18 Stunden zusammen verbracht, das war schön. Aber dann habe ich nachher gemerkt in der Kommunikation, dort hat es halt dann. Und jetzt brauche ich auch einfach, wenn ich jetzt ganz was Oberflächliches, also oberflächlich, wenn ich einfach eine sexuelle, wir sehen uns ab und zu Beziehung haben hätte können oder wie auch immer man sowas nennt, Friends with Benefits oder so ähnlich, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Ich habe es aber, ich habe mich in dem Moment, aber nicht an dem, ich konnte nicht an diesen Punkt gehen, wo ich so eine Distanz gehabt hätte, wo ich gesagt habe, ja, die treffe ich halt oder wieder nicht und was auch immer, sie schreibt halt oder auch nicht, vielleicht schreibt sie einen Monat oder nicht. Das war mir nicht egal. Mhm. Und dadurch bin ich halt dann für die anderen, für mein Gegenüber anstrengend, vielleicht so ein bisschen so clingy geworden oder einfach, ich wollte halt was hören. Mhm. Ich habe uns sowas geschrieben und dann kam halt jedes zweite Mal was zurück. Das heißt, dann nach einer Woche kam die erste Antwort. Mhm. Dann dachte ich, nee. Mhm. Also ich hätte lieber das gar nicht gemacht, aber ich bin dann dran geblieben. Das war dann so halbherzig. Mhm. Zum Schluss war es dann okay, war ich total erleichtert, dass sie dann gesagt hat, ich will nichts. Mhm. Ich schicke dir dein Zeug und
das ist eigentlich auch gerade schön, so dass wie eine Absage eigentlich auch einfach eine Erleichterung sein kann, wenn dann die Klarheit herrscht.
Genau das.
Weil dann hat man plötzlich die Energien wieder frei und hat nicht ständig so dieses Denken an und Grübeln, was ist da jetzt, entsteht da jetzt was oder nicht, was will die Person von mir. Bin ich zu viel, was tue ich, was will ich eigentlich und so weiter. Dieses ganze Hin- und Herdenken ist dann
spannungsfähig. Wie gesagt, wenn sie mir von Anfang an gesagt hätte, ich will dich nicht mehr wiedersehen, wäre ich traurig gewesen, aber ich hätte auf jeden Fall 2 Wochen Ruhe gehabt. So war ich in diesen 2 Wochen. Was ist da passiert? Wir hatten diese 18 Stunden, das war total nice. Ich habe gesagt, sehen wir uns wieder oder willst du mich wiedersehen? Und hat sie gesagt, ja. Ich so, gut. Dann war für mich klar, wir sehen uns wieder. Aber natürlich nicht wann, wie, was, wo, oder? Mhm. Sondern nur so ein, okay, passt. Dann hat sie so gesagt, sie will mir ihre Freunde vorstellen, weil die fänden, sie fänden mich sicher lustig und hätten Freude an mir und umgekehrt. Ich so, ja, okay. Ich war da noch gar nicht, aber gut, ja, wieso, klingt nett. Und das war alles so, aber es war vielleicht auch aus der Spur of the Moment, aus dieser krassen Nacht, wo wir berauscht miteinander waren und meeting a stranger und das. Und ich habe ihr gefallen, sie hat mir gefallen und sind voll aufeinander abgegangen. Wir haben uns getroffen, es war ein erstes Date und wir haben über Determinismus diskutiert, ja. Wir waren so scharf aufeinander intellektuell, verstehst du? Wir sind so abgegangen, wir hatten so Bock. Wir haben darüber geredet, wir haben in kürzester Zeit waren wir an dem Punkt, wie wir das Leben sehen.
Oh, yeah.
Das war richtig hot, ich meine, das war nicht nix. Mhm. Und das war natürlich so, da ist mehr, ich will, ja.
Na klar.
Und das war super. Und dann habe ich ihr gefallen, mir. Und dann waren wir total hot, wir die Hots füreinander. Und dann irgendwann sind wir halt im Bett gelandet. Und das war so cool. Es war wirklich nice. Es war einfach gut. Mhm. Das war einfach eine gute Nacht. Und ich freue mich und ich denke gern dran. Aber es hat mir auch gezeigt, wo meine Limitierungen sind. Und die hat halt von Polyamorie geredet. Ja, wieder das Thema, wo wir eigentlich sind. Und dann hat sie aber eigentlich gemeint, sie will eine sexuell offene Beziehung.
Ah, ja, okay.
Und das ist halt, alle Leute verwenden Begriffe irgendwie. Und dann habe ich gesagt, schau, das ist, kannst du schon Polyamorie nennen. Was ist eine sexuell offene Beziehung, worüber du redest? Mhm. Viele sagen einfach nur offene Beziehung. Und so, ja. Weil sie hat halt dann einen Hauptfreund, man darf Sex mit anderen Leuten haben, aber emotional, also Mono-Amor sozusagen, wie man so schön sagt. Okay. Was ja fast niemand verwendet, das Wort.
Nein, das verwenden eigentlich nur non-monogame Leute für monogame Leute. oder für Mono-Amore Leute jetzt in dem Fall. Ja.
Und sie hat das gesagt und immer wieder wiederholt, dass sie sich treffen will. Und ich habe halt, und da war die Ambivalenz zwischen dem Handeln und den Worten, oder?
Ja.
Und das ist dann so, ich sage so, Double Binds und Mixed Messages. Und ich versuche dann halt auf das zu hören, was die Leute sagen, aber mein Herz war dann irgendwann nicht mehr ganz dabei.
Mhm, klar.
So war das, ja, das war die letzte Gespräche. Das hat mich gefreut, also auch einfach, eine, was will es so? Mhm. Ich bin auch offen für so Sachen, aber ich merke auch dann schon, es braucht auch ein bisschen Recovery bei mir, also weil ich dann, ich empfehle halt sehr schnell sehr viel und gehe gern sehr tief und zum Schluss dann kann sein, dass ich einfach an einem Ort bin und der andere ist ganz woanders und zum Schluss merkst du dann, okay, jetzt müssen wir mal kurz konsultieren.
Ja. Ich bin immer wieder fasziniert, was Leute Polyamorie nennen. Ja, ich würde auch eher sexuell offene Beziehung sagen. Mhm.
Voll. Ja, und sonst habe ich noch die Cheaty Amorie erfunden.
Die Cheaty Amorie? Das ist die Cheaty Amorie.
Das ist klassisches Bescheißerei. Monogamie mit Bescheiß. Oder auch Polyamorie mit Bescheiß, aber Cheaty Amorie ist immer cool. Weil es lustig klingt und weil es irgendwie einen Begriff macht, für was wohl die Leute anders nennen.
Das stimmt.
Das ist mein persönlicher Witz einfach.
Ja, weil monogam sind die Leute ja eigentlich nicht.
Oft nicht.
Weil sie eigentlich eben fremd gehen. Und ja, Cheaty Amory. Oh mein Gott, das Wort müssen wir etablieren. Das gefällt mir.
Geil, das ist ein süßes Wort. Ich habe es entdeckt. Ich habe es erfunden und ich fand, das Wort braucht die Welt.
Zumindest von mir. Cheaty Amory. Ja, absolut. Okay. Ja, also ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, egal wer mir sagt, dass die Person polyamor ist, sage ich, hey cool, und wie gestaltet sich das bei dir und was ist so dein Zugang dazu? Und lass mir das mal erzählen, bevor ich davon ausgehe, irgendwie, ja, dass das zusammenpasst.
Darum bin ich ein größerer Fan von Beschreiben versus Labels. Weil wenn du beschreibst, dann beschreibst du, was ist. Mhm. Wenn du Labels verwendest, dann poppen bei dir andere Dinge auf als bei mir. Genau. Und selbst wenn wir beide Polyamorie sagen, wahrscheinlich ist es nicht ganz verschieden, aber ich weiß nicht im Detail, wie das ist bei dir und wie bei mir. Ich zum Beispiel bin ein relativ radikales Beispiel oder non-hierarchisch ist mal wichtig. Ich hatte auch mal eine asexuelle Beziehung, die für mich genauso romantisch war. Dann spielt bei mir das Gender-Thema noch mit rein, was mir auch wichtig ist. Also was ich überhaupt brauche, damit ein Mensch zumindest versteht, was das bedeutet, ja? Dass er mit non-binary Genders umgehen kann oder dass er versteht, dass das für mich wichtig ist. Und, Das ist schon ein ziemlicher Stretch. Ich merke halt schon, wenn ich mal so im normalen, wie nennt man das, Datingmarkt unterwegs bin, dass halt die Leute ziemlich schnell aussteigen. Also, dass ich als Person mit all den Dingen, die ich für mich entdeckt habe, an Komplexität eine Überforderung für mein Gegenüber darstelle. Oder sie sagen, nee, ich will einfach eine normale Beziehung, nicht so ein komisches Frau-Kerl-Ding. Ja, die dann überfordert sind und sagen, ja, wieso bin ich nicht der wichtigste Mensch für dich? Oder weil halt, es gibt wirklich auch gute Bücher und Quellen. Ich habe einiges gelesen, aber auch viel nachgedacht. Ich mag zum Beispiel die Relationship Escalator sehr gerne. Mhm. Wenn die das sagt, glaube ich.
Ja, ja.
Wo Leute halt oft davon ausgehen, dass eine Beziehung so eine, so, this relationship is going nowhere, ne? Sagt man dann. Ja, das führt nirgendwo hin, weil es nicht dorthin geht, wo man will, aber ich finde halt, es ist nicht immer der nächste Schritt zusammenziehen, es ist nicht immer der nächste Schritt Familie. Jeder hat da andere Sachen und es ist wichtig zu sehen, was man hat, und ich glaube, es gibt auch sowas, wir haben auch schon drüber geredet, wie Polynormativität. Und es ist total wichtig für die Normativität in dem Bereich, wo man unterwegs ist, auch Gefühl zu entwickeln, weil das sind die blinden Flecken.
Ja, ja. Ja, also wenn man dann davon ausgeht, ja, ich bin zwar wohl eher, aber wenn man das Konzept von Escalator noch nicht kennt, dann kann es sein, dass man einfach wieder in dieses Schema hineinfällt, ohne sich dessen bewusst zu sein und ohne zu entscheiden, ob man das überhaupt wirklich genau. will. Genau. Dass man sagt, ja, okay, die logische Folge ist, ja, jetzt sollte man mal zusammenziehen und dann sollte man mal Kinder kriegen und so weiter. Und finanziell voneinander abhängig sein und alle diese Punkte, wo man eigentlich sich bei jeder Beziehung wirklich überlegen kann, ist es überhaupt das, was uns gut tun würde?
Genau.
Weil nicht für jede Beziehung passt es. Ja.
Und ich glaube halt, dass von vielen von diesen Techniken, die halt oft im Polykontext erwähnt werden oder aufkommen, dass das auch für Menschen, die monogam leben, extrem hilfreich ist.
Ja.
Also es ist für mich sind das wirklich Beziehungskonzepte und nicht, die sind weitaus gehen über die Polyamorie hinaus.
Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja auch monogam lebende Leute, die sich darüber viel Gedanken machen und die eben zum Beispiel bewusst nicht auf den Escalator steigen und gar nicht. Das Living Apart ist jetzt schon ziemlich gängig geworden, dass Leute gar nicht zusammenziehen, obwohl sie 10 Jahre lang in einer monogamen Beziehung miteinander sind. Das ist. Wir haben halt unsere eigenen Begriffe dafür, bis zu einem gewissen Grad auch. Also die halt im Polykontext dann verwendet werden. Und so.
Ich denke halt Bewusstheit über das, was man macht und das, was man will. Und das ist halt auch was man immer wieder anschauen muss. Und bei mir, so wie ich jetzt lebe, das hat sich auch erst entwickelt. Und ich habe halt gemerkt, dass das. Du merkst ja auch gleich, ob was für dich passt, indem es einerseits mit deinen Werten vereinbar ist, aber andererseits dein Leben besser macht, oder? Ich meine, wenn du eine Entscheidung triffst, Prinzipien hast, die für dein Leben nicht gut sind, dann wirst du irgendwann dran stoßen. Und das ist ja das, wie die meisten Menschen, die Polyamor leben, auf das stoßen, dass sie nicht so wie ich, dass man einfach wild ist und sich irgendwie gar nicht denkt, dass es da irgendwelche Grenzen gibt oder... Ich glaube, wenn ich schon früher jemanden getroffen hätte, der Polyamorie eingeführt hätte, hätte ich schon früher gemacht. Das hat sich halt nicht ergeben. Ich habe alles gehabt, was ich brauchte. Das habe ich jetzt nicht irgendwie, aber dachte, ja, aber die Schranke kann man auch mal weglassen. Aber viele Menschen stoßen ja drauf, dass sie nicht treu sein können, aber halt treu im sexuellen Sinne. Und ich sage immer, ich bin ein treuer Mensch, weil ich bin den Menschen treu. Und das ist halt eine andere Form von Treue. Ich gebe Menschen nicht leicht auf. Ich will Menschen mein Leben behalten, auch wenn sie sich verändern, und wenn es halt wirklich nicht geht, dann ist es auch okay.
Ja.
Das ist meine Form von Treue, wo ich sage, ich will nicht jemanden zurücklassen. Dass ich deswegen, auch weil ich diese Treue in mir habe, ist eigentlich Monogamie nicht das Konzept für mich, weil dann sage ich, monogam treffe ich eine Person, die finde ich jetzt spannend, ich bin mit jemandem zusammen, jetzt muss ich jemanden hinter mir lassen, einen von den beiden mich entscheiden.
Ja.
Und das ist für mich aber nicht treu, so bin ich nicht treu. Das geht für mich nicht. Und das ist spannend. Viele kommen durch die Pain an die Polyamorie, weil sie halt nicht treu sein können, immer wieder als schlechte Partner denunziert werden. Man wird geschämt von der Society, von den Friends, die finden, du bist aber ein schlechter Mensch. Und zum Schluss muss man einfach die eigenen Peers finden, die Menschen, die dich nicht verurteilen und sehen, es gibt einen Wert in dem, wie du bist, das ist wertvoll. Ich fühle mich halt bei den Freaks wohl, ja, bei den SM-Leuten, bei den Polis, bei den Verrückten, bei den Non-Binaries, bei den Menschen, die halt so leben, weil ich, ja, es wärmt mein Herz einfach, wenn Leute anders leben, und es entsteht so ein Frieden in mir und dieses halt auch wo zu sein, wo man einfach in Ruhe gelassen wird damit zumindest.
Genau. Ja, dafür sind diese Szenen sehr, sehr hilfreich, sehr heilsam, wenn man da Leute findet, die da ähnlich ticken.
Genau.
Ja. Okay, das war jetzt schon wieder nochmal ein ganz anderer Aspekt für die Gsposicast-Geschichten. Von Polymenschen. Vielen Dank dafür. Wir haben da jetzt neue Aspekte mit angeschlossen, inklusive Anarchie und so weiter und Hierarchie. Dankeschön dafür. Und wenn Leute Fragen an dich haben, kann ich die Fragen dann einfach an dich weiterleiten?
Ja, sowieso ja. Klar. Und ich auch wenn es was ganz Spezifisches gibt, kannst du den Kontakt herstellen. Mhm. Ist alles in Ordnung. Ich bin da sehr offen.
Okay. Also, wer Lust hat, sich mit Achim Miriam noch weiter zu unterhalten beziehungsweise spezifische Fragen zu stellen, ihr könnt uns gerne schreiben an den Gspusicast. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf unserer Homepage und ihr könnt uns auch über Facebook kontaktieren. Gut, Dankeschön, schönen Tag noch.
Danke dir.